Abgesuchtet. Der Radio Hamburg Kino- und Serienpodcast mit Insider Christian Aust.
Herzlich willkommen zur funkelnagelneuen Folge von Weggesuchtet. Und im Kino ist im Moment richtig was los und rund ums Kino. Wir haben zum Beispiel eine neue Nummer 1 in den deutschen Kinos.
Ich bin Kommunist. Was sind Sie so?
Ich bin Anarchist.
Cool. Dann können wir Freunde sein. Bis zur Revolution. Danach wird's natürlich schwierig.
Hätte ich ganz ehrlich nicht gedacht, dass der so gut einsteigt. Die Känguru-Chroniken. Bester deutscher Filmstart des Jahres bisher. Besser als Nightlife mit Elias Mbarek. Das muss man erstmal schaffen. Nach dem ersten Wochenende 320.000 zahlende Besucher und dazu kommen dann noch 55.000 Besucher aus Previews. Obwohl, die haben wahrscheinlich auch ihre Karten zum Teil bezahlt. Wir sagen herzlichen Glückwunsch, liebes Känguru. Schön, dass du auf die Nummer 1 gesprungen bist. James Bond, keine Zeit zu sterben, ist verschoben worden. Ich hatte vergangene Woche so eine Ahnung. Ja? Also ich habe es am Mittwoch on-air gesagt bei Radio Hamburg. Da war es nur so ein Gefühl. Und ich war dann selbst völlig überrascht, dass es am Donnerstag dann tatsächlich die Ansage gab. Bond verschoben. Und ich dachte, vielleicht habe ich doch so hellseherische Fähigkeiten entwickelt. Aber es ist schon heftig, was da im Moment passiert. Bond also jetzt erst am 12. November in den deutschen Kinos. Und ich dachte ja, Mulan wird zum Beispiel auch verschoben von Disney, weil das ist ein Film, der ja speziell auch für den asiatischen Markt gemacht worden ist, der ja zurzeit fast vollständig ausfällt. Aber Sony hat zum Beispiel einen Film verschoben, jetzt kein großer Film, also kein, natürlich auch ein großer Film, aber nicht so groß wie James Bond. Peter Hase, ein Hase macht sich vom Acker, da ist der Titel jetzt auch Programm geworden, ist vom 26. März wegen Corona auch, weil ja Kinderfilm, auf den 6. August verschoben worden von Sony Pictures, weil man natürlich auch damit rechnet, dass die Einnahmen nicht so toll sind, wenn jetzt Kinos zwar nicht geschlossen werden, aber gerade Kinder jetzt wahrscheinlich nicht gerade ins Kino gehen, um sich einen Film anzusehen. Ja, die Lage ist beunruhigend, sie ist in Bewegung und wie man das Ganze so einschätzen kann, da muss man jetzt mal einen Mann fragen, der sich mit Kino wirklich auskennt. Und ich habe mir gedacht, wir fragen Hans-Joachim Flebbel, ja, also unser Kino-Urgestein. Wir sagen ja immer Hamburger, aber eigentlich kommt er ja aus Hannover. Da fing mal alles ganz klein an mit dem Apollo-Kino, das er 1977 gegründet hat. Und ich überspringe jetzt mal so einige Stationen, aber 91 hat er dann die Cinemax-Kette eröffnet in Hannover auch. Und jetzt, ja, was daraus geworden ist, wissen wir alle. Cinemax, eine der größten Ketten in Deutschland, Kinoketten. Er hat sich dann von Cinemax irgendwann wieder verabschiedet und ist eigentlich zurück zu den Wurzeln gegangen, zum Programmkino, aber zum ganz exklusiven. Zurzeit macht er die Astor Film Loungen in ganz Hamburg, in Berlin und in München, aber natürlich auch in Hamburg ganz prominent in der Hafen City. Und den habe ich jetzt einfach mal angerufen, um zu fragen, wie er die Lage so einschätzt. Herr Flebbe, schön, dass es so kurzfristig geklappt hat noch.
Ja, gerne. Aus.
Super. Wir haben eine Frage, die uns jetzt alle gerade sehr beschäftigt. Und da Sie ja ein Kinoprofi sind, beschäftigt Sie diese Frage wahrscheinlich auch. Wir lesen ja täglich über Veranstaltungen, die abgesagt werden, Bond-Filme, die verschoben werden. Das ist ja so eine Gemengelage, also Filme, die verschoben werden und dann Kinos, die eventuell geschlossen werden müssen. Wie schätzen Sie die Lage denn so ein?
Dicke von dieser ganzen Hysterie und reagiere mittlerweile auch ein bisschen aggressiv darauf. Ich habe gerade mit unserem Theaterleiter gesprochen, der unseres Kinos in Braunschweig. In ganz Braunschweig gibt es 3 Corona-Fälle. Die Stadt hat 300.000 Einwohner. Und wenn jetzt überhaupt einer drüber nachdenkt, Kinos zu schließen oder irgendwie ganze Panik zu verfallen, Karten zurückzugeben, dann kann ich mich eigentlich nur totlachen darüber, weil ich diese Panik mache und diese Hysterie überhaupt nicht mehr ertragen kann. Also ganz konkret, ich habe in einigen Städten, merken wir, zum Beispiel in München, haben wir steigende Besucherzahlen. Wir haben mehr Besucher als in der Woche zuvor, weil wahrscheinlich nicht alle Leute sich von diesen idiotischen Hysterie anstecken lassen. Also wir machen natürlich alle Vorsorgemaßnahmen. Es gibt also Desinfektionsmittel auf dem Klo, an der Kasse. Also jeder, also wenn 3 Leute von 300.000 infiziert sind, dann hilft es nicht, wenn wir da irgendwie 36 Leute, die dann sich die Hände waschen wollen, sich die Finger desinfizieren. Das ist also ich finde das im Augenblick absolut lächerlich und ich denke mir, wenn man jetzt, also ich habe noch nicht gehört, dass irgendjemand daran denkt, Kinos so zu machen. Ich wüsste auch gar nicht, warum. Dann könnte auch gleich alle S-Bahnen stilllegen, weil ich bin der S-Bahn oder U-Bahn, komme ich den Menschen näher, als wenn ich im Kino auf unserem breiten Ledersessel sitze. Und wenn einer neben mir hustet, dann gehe ich vielleicht auf einen anderen Platz oder bitte ihn, in Armbeuge zu husten. Also ich finde diese ganze Hysterie einfach absolut übertrieben, lächerlich und will mich auch in keiner Weise in irgendeiner Form mit weiteren Vorsichtsmaßnahmen daran beteiligen.
Wenn jetzt Filme verschoben werden, wie der neue James Bond zum Beispiel, und wenn es vielleicht noch weitere Filme gibt, die verschoben werden, weil der asiatische Markt, wie gesagt, komplett ausfällt, trifft Sie das als Kinobetreiber?
Ja, klar, das können wir nicht umhin, dass der James Bond und dass wir alle damit gerechnet haben und natürlich auch im Umfeld des James Bond-Staates die Verleiher ihre Filme nicht für Kinos zur Verfügung gestellt haben. Ne? Also hat ja jeder gewusst, wenn James Bond kommt, dann wird das der Staubsauger sein. Da habe ich mit meinen anderen Filmen überhaupt keine Chance gegen zu bestehen. Das trifft uns schon. Das wird also dazu führen, dass wir also sicherlich 4 Wochen lang Filme spielen werden, von denen wir wissen, dass sie kaum Besucher machen werden. Also aber unabhängig von Corona sozusagen. Ne? Da kommen normalerweise bei James Bond hätten wir volle Häuser gehabt und wenn wir jetzt so einen No-Name-Film spielen, dann haben wir entsprechend weniger Besucher. Das ist natürlich ärgerlich, aber letztendlich kann ich es verstehen, wenn man eben auf den Chinesen angewiesen ist, dann will man nicht darauf verzichten. Dann kommt der Film im November, dann holen wir das alles nach. Ich bin ja dann auch der festen Überzeugung, dass es in ein paar Wochen mit dieser ganzen Hysterie wieder vorbei ist, weil man es einfach nicht mehr hören kann.
Vergangene Woche kam die Meldung, dass im Hamburger Hafen, also in der Hafen City, ein weiteres Kino im High-End-Segment gebaut werden soll. Ist das jetzt was, wovon Sie sagen, ja, Konkurrenz belebt das Geschäft oder es ist super, da ist auch noch Platz in Hamburg für so ein zweites Kino dieser Art? Oder ist das jetzt so ein bisschen, vielleicht geht es schon in die Richtung wie damals bei den Multiplex-Kinos, wo man nachher dann wirklich auch zu viele Leinwände in einem bestimmten Sektor hatte?
Ja, also ich kenne das Projekt schon ziemlich lange, habe mich selber damit intensiv beschäftigt, habe auch ein Angebot abgegeben, muss auch zugestehen, dass ich verloren habe. Ich hatte mich eigentlich relativ sicher gefühlt, dass wir das machen werden. Aber nun hat es ein Kollege aus München gemacht, der hat schon mal ein Kino uns nachgemacht. Der hat, also nachdem wir in Berlin das Astor aufgemacht haben, hat er 5 Jahre später in München das Gloria aufgemacht und hat genau die gleichen Zutaten, die wir vorgelebt haben, in München übernommen. Also das ist jemand, der macht gerne andere Kinos nach. Aber das war auch, glaube ich, von vornherein klar, dass wir mit diesem Luxus- oder Premium-Segment nicht immer alleine dastehen werden. Also dass es dann irgendwelche Nachahmer gibt, das war ja klar und ist ja auch eigentlich richtig so, weil es den Kinobesuch insgesamt attraktiver macht. Also ich denke mir, es ist natürlich nicht schön, dass das jetzt so 500 Meter weiter entfernt ein großes Kino noch dazukommt. Ich glaube aber, dass wir so als Boutique-Kino oder als Spezialrestaurant einerseits eine Position haben, die wir natürlich auch hoffen in den nächsten 3 Jahren, solange dauert die Bauzeit für das neue Kino, auch festigen werden. Aber insgesamt ist das, glaube ich, für den Kinomarkt eine Bereicherung, was da passiert. Also das ist schon natürlich auch ein Großkino und viele unserer Besucher lehnen es eben ab, in solche Großkinos zu gehen. Es werden ja 11 Säle sein mit 2300 Plätzen. Das ist dann schon ein Massenbetrieb, der da entsteht. Viele Leute kennen das ja vom Cinemax am Dammtor Bahnhof. Also da ist die individuelle Treuung des Gastes, kann da nicht so stattfinden, ganz, ganz normal.
Wie sehen Sie denn überhaupt die Zukunft von UCI, Cinemax und Konsorten, wenn jetzt im in der Hafen City noch so ein zweites, so ein großes Kino jetzt auf dem, was vielleicht viel attraktiver ist noch als diese alten Kinos? Wie sehen Sie die Zukunft? Können die überhaupt überleben unter diesen Umständen?
Naja, das sind jetzt große Konzerne, die Eigentümer geworden sind. Das sind Firmen wie View, die irgendwelchen kanadischen Pensionsfonds gehören. Die werden da nicht umkippen, wenn in der Hafen City noch ein zusätzlicher Bewerber auftritt. Aber ich glaube, dass in erster Linie eben diese traditionellen Multiplexe, die eben auch schon 20, 25 Jahre auf dem Puckel haben, dass die entweder auch sich umstellen müssen, also auch ihr Ambiente und die Sitze und alles mögliche Technik und so veredeln müssen, oder sie werden sich auf ein billiges Billigsegment konzentrieren, damit sie da überleben können. Also die werden eher betroffen sein als wir. Es gibt in Hannover zum Beispiel, gibt es ja auch zwei Multiplexe. Eins, mein erstes Cinemax, das haben wir vor 5 Jahren für 11 Millionen renoviert und haben es eben auch auf das Astro-Niveau gehievt. Und da hat unser Mitbewerber, das ist ein Cinemax-Kino, die konnten nicht mithalten, was die Qualität angeht und den Service und die Mitarbeiteranzahl. Die haben auf Billigkino umgeschaltet. Da kann man jetzt also für 5,99 eben den gleichen Film sehen, den man bei uns 11,50 Euro bezahlen muss. Trotzdem haben wir unsere Besucherzahlen gehalten. Also es gibt immer mehr Besucher, die auf Qualität achten. Die werden auch in die Hafen City gehen und ich nehme an, dass so ein Cinemax und UCI, solche Kinos, eben gezwungen sein werden, damit sie eben auch noch Besucherzahlen machen, eben diese Billigangebote anzubieten.
Kinopolis wirbt irgendwie damit, jetzt bekommt Hamburg endlich sein erstes Dolby-Kino, aber das haben wir doch schon, oder?
Ja, das ist alles Quatsch, was Sie da erzählen, aber das sind so Marketing-Dinger, die darf man nicht übel nehmen. Also die geben auch an, dass alle Kinos in Dolby Atmos, das ist das beste Tonverfahren, was es gibt. Das haben wir schon von Anfang an, sind bei uns alle Kinos in der Hafen City mit Dolby Atmos ausgerüstet. Wir müssen da wahrscheinlich auch ein bisschen mehr angeben, damit die Leute schon wissen, dass das, was da entsteht, eigentlich schon längst da ist in Hamburg.
Herr Flebbe, vielen Dank. Ja. Das waren so zwei Themen, da brauchte man mal dringend die Meinung eines Experten auf jeden
Jawohl.
Fall.
Jawohl, gerne.
Alles klar. Okay. Danke. Tschüss. Hans-Joachim Flebbe mit einer Einschätzung. Und das muss ich jetzt mal dazu sagen. Wir haben telefoniert am Montag, 9. März. Ist ja ganz wichtig dazu zu sagen, weil in der Zwischenzeit kann sich ja die Lage auch immer wieder verändern. Und da sind dann einige Aussagen, die aktuell Sinn machten oder in einem ganz anderen Kontext entstanden sind, vielleicht gar nicht mehr aktuell. Und vielleicht würde Hans-Joachim Flebbe dann aktuell auch was ganz anderes sagen. Und wir kommen zum Filmstart der Woche und der führt uns direkt in die Welt des Mittelalters, der mittelalterlichen Klöster. Narziss und Goldmund, die Verfilmung des gleichnamigen Klassikers der Erzählung von Hermann Hesse aus dem Jahre 1930. Wir haben es alle in der Schule gelesen, vielleicht nicht alle, aber viele. Jetzt also als großer deutscher Spielfilm. Worum geht es? Narziss und Goldmund lernen sich beide als Kinder in diesem Film schon in einem Kloster kennen.
Der Junge wird Pfaffe. Ich kann ihn nicht mehr ansehen.
Ich hasse Narziss.
Ich Goldmund.
Hey Narziss, hast du einen besten Freund?
An unsere Liebe muss Gott gehören.
Wir drei können dir zusammen Freunde sein. Du, ich und Gott.
Später treffen sich die beiden dann als Erwachsene wieder und haben einen ganz anderen Weg genommen. Narziss bleibt im Kloster und Goldmund geht hinaus in die Welt.
Ich habe mich ein Leben lang hinter meinen Büchern versteckt.
Dies hier ist deine Bestimmung.
Du hast immer gesagt, die Welt ist göttlich.
Dass es keine Antworten gibt, nur große Fragen.
Ist es nicht mutiger, hinauszugehen, Fehler zu machen?
Damals hast du mich fortgeschickt.
Weil ich dich mehr liebte als mich selbst.
Narziss und Goldmund. Auch deswegen interessant, weil Regie geführt hat Stefan Rosowitzki, der österreichische Regisseur, der, viele haben es bereits vergessen, 2008 einen Oscar gewonnen hat, beziehungsweise nicht er, also sein Film wurde ausgezeichnet bei den Oscars Die Fälscher, hieß der Film, mit dem Oscar für den besten fremdsprachigen Film. Und den bekommen dann ja die Produzenten, also wenn man auf IMDb nachguckt, hat Stefan Rosowitzki da nicht den Oscar, aber sein Film hat ihn auf jeden Fall bekommen. Und das ist ein ganz interessanter Regisseur, weil er so viele verschiedene Sachen gemacht hat. Die Fälscher übrigens, ein Film, den man sich wunderbar nochmal ansehen kann. Sehr guter Film. Und Stefan Rosowitzki hat aber auch Filme gemacht wie Anatomie oder die Fortsetzung Anatomie 2. Also deutschsprachige Horrorfilme, ein Genre, was bei uns völlig unterrepräsentiert ist. Er hat dann aber auch nach seinem Oscar-Gewinn eine US-Produktion gemacht oder streng genommen eine US-französische Produktion, Cold Blood. Kein Ausweg, keine Gnade, kein Riesenerfolg, aber ganz prominent besetzt mit Eric Banner, Olivia Wilde, Charlie Hunnam und immerhin Kris Kristofferson. Und er hat aber auch Filme gemacht wie Hexe Lilly, Der Drache und das magische Buch, also einen Kinderfilm. Und ich finde, er hat hier irgendwie eigentlich fast alles zusammengebracht. Also er hat das große Abenteuer, kann er darstellen. Er hat aber auch diese ganz sensible Beziehung zwischen Narziss und Goldmund hat er sehr gut dargestellt. Und das liegt natürlich auch daran, dass er da zwei ganz tolle Hauptdarsteller hatte. Und zwar zwei Hauptdarsteller, von denen ich jetzt schon seit Jahren Fan bin. Sabine Tambrea und Jannis Niewöhner. Also Jannis Niewöhner ist vielleicht komischerweise immer noch bekannter als Sabine Tambrea, obwohl der ganz feine Rollen, oft dann doch nicht Hauptrollen, aber tolle Rollen gespielt hat. Bekannt, sein Durchbruch war sein Kinofilm Ludwig II., in der er Ludwig II. Gespielt hat. Dann war er zu sehen in Serien. Kudamm 56 und dann der Fortsetzung 59 und wird jetzt auch bald in Kudamm 63 zu sehen sein. Oder wir haben ihn auch gerade gesehen in Babylon Berlin in der Rolle des Tristan Roth, aber Jannis Niewöhner, auch toller Schauspieler. Also Beat, eine Serie, die ich immer noch sehr empfehlen kann. In Ostwind war er auch zu sehen oder Jugend ohne Gott oder ganz brillant in einer relativ kleinen Rolle auch der Fall Collini. Da hat er einen Nazi-Offizier gespielt und das wirklich sehr, sehr gut. Ich war überrascht. Narziss und Goldmund bekommt von mir insgesamt auf jeden Fall eine 2. Und jetzt bewegen wir uns wieder in die Welt der Serien. Und es gibt eine neue Serie. Naja, so ganz neu ist sie nicht mehr, die seit, ich glaube, 4 Wochen auf Amazon Prime läuft. Sie heißt Hunters. Und ich finde es immer ganz schön. Am Anfang sehen wir so eine Pilotfolge und wir stellen die Serie vor. Aber inzwischen haben wir sie ja auch gesehen. Und ich habe zwei Menschen hier, die sie sogar sehr intensiv gesehen haben. Oh, und das ist einmal Markus. Schön, dass du da bist.
Hi.
Und Kaspar, der die Serie, wir müssen sagen, er hat den Informationsvorteil. Du hast es schon komplett
fertig geguckt. Oh, ja, ich bin erst bei Folge 7.
Ja, nee, ich bin durch. Man hat ja noch, wir müssen ja noch ein bisschen was nachholen, aber du bist 7, da bist ja auch fast durch. 10 Folgen ja, sind es auf jeden Fall. Und wir müssen deswegen über diese Serie sprechen, weil die ja, da scheiden sich ja so ein bisschen die Geister. Ne? Also auf Rotten Tomatoes, also das ist ja die Plattform, auf der man mal gucken kann, wie die Kritiker die Serie fanden, da hat die Serie so 60% Zustimmung von 100, was nicht so toll ist. Und ja, wer mal die Kritiken quer gelesen hat, der weiß, dass es Leute gibt, die stören bestimmte Sachen. Und wir haben ja jetzt auch mal drüber gesprochen und wir haben gesagt, so ja, also es ist eine komische Serie. Ne? Es ist keine Serie, mit der man so anfängt, sondern es sind so Sachen. Aber das ist vielleicht auch das Gute an dieser Serie.
Keiner hat nichts gestört.
Wir müssen mal anfangen für alle, die die Einführung nicht gehört haben. Also Hunters ist eine Serie, die in den 70er Jahren spielt und es geht um Nazi-Jäger in den USA, genau, in New York 1977. Und es geht um, wir müssen ja mal aufpassen mit den Spoilern, es geht um eine Gruppe von jüdischen Nazi-Jägern. Und es heißt immer so schön, als die Serie anlief, ja, basiert auf wahren Ereignissen. Es ist inspiriert von wahren Ereignissen. Diese Gruppe gab es natürlich nie, aber es gab natürlich viele Nazis, die in den USA untergekrochen sind. Also das stimmt auf jeden Fall. Auch Wissenschaftler, deren Wissen man ja nutzen wollte.
Ja, der berühmte ist ja Werner von Braun, der das ganze Raketenprogramm der NASA mitgemacht hat und der auch im Grunde dafür gesorgt hat, dass die Amis auf dem Mond gelandet sind.
Genau. Und da kommt jetzt so eine ganz komische Mischung da mal daraus. Diese Serie ist einerseits, will sie unterhalten, sie will aber auch aufrütteln, glaube ich. Und das Interessante daran ist dieser Genre-Mix, der immer stattfindet und der einen so ein bisschen verunsichert manchmal, Kaspar, ne? Oder wie
ja,
siehst du das?
Also der Genre-Mix war tatsächlich jetzt nicht unbedingt das, was mich verunsichert hat. Es war manchmal, obwohl doch, es war schon manchmal irritierend. Also dann wollen die auf einmal super ernst sein und dann kommen aber auch so Zwischenspiele, die man sonst so vielleicht so ein bisschen Tarantino-mäßig einen zu anmuten. Aber es war schon verwirrend, aber es hat einen auch irgendwie immer entertained gehalten. So.
Also mich hat es gepackt, deswegen gucke ich auch weiter. Aber ich bin zwischendurch, es ist ganz komisch, das habe ich selten bei einer Serie gehabt, dass ich zwischendurch immer denke so, ja, manchmal, ich weiß gar nicht, ob es schäme ich mich, denke ich, dürfen die das? Was machen die da? Also Kasper hat schon gesagt, es sind die Figuren werden manchmal so wie bei Tarantino, der sich ja auch bei diesem Blaxploitation-Film bedient hat, so comic-mäßig eingeführt. Da gibt es dann, ja, jetzt kommt die Nazi-Jäger-Maschinengewehr-Nonne und also diese Gruppe wird vorgestellt. Dann geht es wieder ins Konzentrationslager, in Rückblenden und
das in 3 Minuten.
Ganz
das
ist halt drastische so Szenen. Genau. Also wirklich, also, und es gibt auch jüdische Verbände, die sich darüber aufgeregt haben, dass einige Sachen, also wie zum Beispiel, wir wollen nicht spoilern, aber es gibt so ein Schachspiel mit echten Menschen, was so nie stattgefunden hat, aber stattgefunden haben könnte durchaus, wenn man über die Grauen des Nazi-Terrors Bescheid weiß. Das wird auch kritisiert. Markus, wie siehst du das?
Naja, der Holocaust ist natürlich ein hochsensibles, wenn nicht sogar das sensibelste Thema aller Zeiten. Das ist einfach so. Ich fand es zum Teil in Szenen gut, weil ich mir überlegt habe, also Millionen von Juden wurden in der Nazi-Zeit umgebracht. Das ist dann doch irgendwie für viele Menschen einfach eine Zahl, die abstrakt ist und die leider nicht so erschütternd ist, wie es eigentlich sein müsste. Und in dieser Serie werden zum Teil einfach Szenen, du hast einmal mit dem Schachspiel angesprochen, oder da wird ein kleiner Junge einfach erschossen, so dargestellt, wie es tatsächlich entweder war oder auch gewesen sein könnte, dass einfach diese unglaubliche Brutalität nochmal dargestellt wird. Und ich glaube, das rüttelt einfach auch viele Menschen nochmal ganz anders auf, als wenn man immer so pauschal und allgemein über die Nazi-Zeit und über Auschwitz und so weiter redet. Von daher finde ich diesen Aspekt ganz gut. Was mich mal wieder stört bei so dieser Serie ist, dass so jetzt nicht im Bereich von dem Dritten Reich, aber in normalen Krimiszenen, nenne ich es mal, einfach Leuten in den Kopf geschossen wird. Und das wirklich im Bild auch gezeigt wird. Diese Brutalität brauche ich einfach nicht, um zu verstehen, dass etwas brutal ist oder dass eine Serie auch spannend sein kann. So, das stört mich daran.
Was ich ganz interessant finde daran, also wir wissen ja auch, dass Jordan Peele diese Serie maßgeblich, obwohl er nur als Executive Producer, also der auch Get Out gemacht hat, diese Serie maßgeblich geprägt hat und auch dafür verantwortlich war, dass sie überhaupt gemacht wurde. Und Jordan Peele schafft es ja tatsächlich, so alte Genre-Elemente so neu aufzubrechen und in einen anderen Kontext zu stellen, sodass man eben, wie wir jetzt, dass man ganz neu drüber nachdenkt.
Ja, das ist wirklich gut.
Was ich aber auch manchmal finde, ist, dass die Serie auch dann manchmal einfach zu viel will. Also sie will eben so Tarantino in Glorious Bastards mäßig sein. Es ist aber nicht nur das, es ist ja nicht nur das Nazi-Jäger-Thema, also Al Pacino, der ja von Simon Wiesenthal offenbar auch inspiriert ist,
ja, auf jeden Fall.
Der eben die Nazis jagt, sondern dann geht es ja auch noch um Frauenrechte. Es geht auch noch um schwarze US-Amerikaner, die diskriminiert werden, also diesen Rassismus in den USA. Und das switcht dann eben in diesen Genregrenzen immer hin und her. Und dann, aber ich finde trotzdem, es ist spannend. Also ich habe jetzt nicht gesagt, ich nach zwei Folgen, ich will jetzt aufhören.
Nee, die Grundstory ist gut, ist auch mal wieder spannend, man will dranbleiben. Aber was du eben, glaube ich, auch meintest, das ist auch so ein, ich sage immer, was mich alles stört. Ich finde die Serie grundsätzlich einfach richtig gut. Aber es sind zu viele so Nebenschauplätze, Nicklichkeiten dabei. Und es gibt auch immer mal wieder Szenen, du hast es vorhin auch schon kurz angesprochen, ein bisschen wie bei Das Leben des Brian, wo auf einmal in einer Szene ein Raumschiff startet in Comic-Variante ins Weltall fliegt, wieder auf die Erde stürzt und dann geht der Film an der Stelle weiter, als wäre nichts gewesen, wo ich mich dann manchmal frage, was soll das eigentlich? Aber diese grundsätzliche Story, also jüdische Juden fassen, oder ich fange da nochmal an, aber diese grundsätzliche Story, dass Juden in Amerika Nazis jagen, die sich da verstecken, ist natürlich super spannend und auch super gut und da bleibt man auch einfach dran, weil man wissen will, schaffen die es denn nun eigentlich, die Leute alle zu catchen, die sie da haben wollen.
Was ich halt noch schwierig finde, ist halt dieser Punkt zu sagen, wie du es gerade schon gesagt hast, man versucht so viele Elemente in einer, meistens einer Folge auch noch unterzubringen, dass es dann auch irgendwann, naja, fast geschmacklos wird, wenn man eben sagt, wie soll ich denn als Zuschauer mental in der Lage sein, mir auf der einen Seite mich reinzuversetzen in diese schlimmen Holocaust-Szenen, die super, super auch tiefgründig sein wollen, einen emotional mitnehmen und danach kommt, wie du es gesagt hast, auf einmal so eine Comic-Szene oder so eine Szene, wo dann was ganz, ganz lustig dargestellt wird. Ich finde, als Zuschauer ist das auch einfach, also als einfacher Viewer ist das echt schon eine Anforderung.
Ja, wenn man böse sein will, also Spiegel Online hat, glaube ich, geschrieben, ein kreativer Unfall, also zu dieser Serie.
Das finde ich nicht, das finde ich nicht. Nein,
so weit würde ich nicht gehen.
Ja. Ich finde es schön, dass sie sich überhaupt getraut haben, sowas zu machen. Aber ich finde auch, also wir wollen jetzt auch mal die positiven Sachen hervorheben. Also zwischen diesen ganzen Elementen ist ja Logan Lerman in der Hauptrolle, der den Enkel einer ermordeten Jüdin spielt. Der natürlich auch diese ganze Last auf den Schultern trägt, das alles zusammenzufügen und der eben, wie du auch schon sagst, manchmal unheimlich deep sein soll und dann, was ganz komisch, die Serie ist unheimlich gut ausgestattet, also ganz toll, das 70er Jahre pur und ganz aufwendig gemacht, eigentlich nur vergleichbar mit, was ich in letzter Zeit gesehen habe, The Marvelous Mrs. Maisel, das, was nur in den 50er Jahren spielt, ein ganz anderes Thema, ist aber von der Liebe, also diese Liebe zur Ausstattung, das sieht man hier in jeder Szene.
Al Pacino in der Hauptrolle.
Al Pacino, es sind tolle neue Darsteller auch dabei, zum Beispiel, ich gebe ganz ehrlich zu, ich weiß es nicht aus dem Kopf, ich habe es mir natürlich aufgeschrieben, weil Greg Austin, der den Nazi-Killer spielt, großartig, hat bestimmt eine große Karriere vor sich. Dieser Und ganz Typ. Toll finde ich auch die Jerrica Hinton, die spielt Millie Morris, die FBI-Ermittlerin.
Wer ist er nochmal von How I Met Your Mother, der Haupt... Hauptdarsteller?
How I Met Your Mother.
So ist das nicht, dass wir das
ja,
jetzt
sagen. Ja, dass wir den vergessen. Welchen meinst du? Was spielt der? Welche Rolle?
Der, den Schauspieler. Der mit dem...
mit dem Schnurrbart.
Mit dem Schnurrbart.
Ja, und das liefern wir noch nach. Aber da kommt noch ein ganz komischer Punkt in dieser Serie. Die Helden, also diese Comic-Figur-artigen Helden ja auch, sollen ja die Hunters sein in dieser Serie. Und komischerweise, ich kann mich viel mehr für diese ganzen Nebenrollen für Leute begeistern, also auch für komischerweise manchmal auch für die Nazis, was böse ist, also jetzt nicht für das, was sie tun, ja, aber eben für diese Figuren, die finde ich spannend, während diese Nazi-Jäger an sich, also dieser zusammengewürfelte Haufen aus Pensionären, Rentnern, dann aber auch so ein komischer Schauspieler, wie du gerade sagst.
Soldaten, Ex-Soldaten.
Ja, die Szenen finde ich oft albern, komischerweise.
Die sind schon mal, sehr überzeichnet und auch schon überskurril. Ich nehme mal diesen Enkel, dessen Großmutter dann in den 70ern in den USA von einem Nazi-Jäger umgebracht wurde, aus. Aber die anderen haben schon so was Comic-artiges, finde ich.
Ja, das ist
schon
absolut. So richtig was eben nicht so richtig funktioniert.
So was Marvel-mäßiges. Genau. So auch diesen Marvel-Humor teilweise. Aber ich dagegen bin dafür empfänglich. Ich finde es teilweise gut.
Das sind so die jüdischen Avengers.
Ja, so ein bisschen, so ähnlich.
Aber alle Altersklassen sind auch vertreten. Ne?
Aber also auch alles auch irgendwo Karikaturen von.
Ja. Und der Chef hat natürlich eine unglaubliche Villa und unfassbar viel Geld und kennt Gott und die Welt und trotzdem hat er es immer noch nicht geschafft, alle zu finden.
Ja, Al Pacino ist so eine Art, so ältere Bruce Wayne.
Mr. X.
So. Ja, genau. Mr. X. Er wird ja auch Professor X manchmal genannt, also ich glaube, von Logan Lerman so als ironisches Zitat. Fazit. Wir gucken weiter auf jeden Fall. Also du, gut, Kaspar.
Ich kann schon ein kleines Fazit von mir mal sagen. Ich bin auch dran geblieben wie ihr und ich muss sagen, am Ende gibt es nochmal einen Plot, den ich echt nicht erwartet habe. Also,
we didn't see it coming.
Ich weiß es nicht. Hast du eine Idee?
Aber übrigens, ich habe es fast vergessen, was ich ganz schön finde noch, also obwohl wir jetzt gerade mitten im Fazit sind, aber es ist wichtig, weil es ist ja so, man ist ja manchmal, darüber habe ich auch mit meiner Frau zum Beispiel gesprochen, gerade in Zeiten wie diesen, in denen alles sehr konfrontativ ist, denkt man am Anfang, da werden Nazis getötet, die haben es verdient. Ja, also ohne Gerichtsverhandlung, obwohl es gibt ja so eine imaginäre Gerichtsverhandlung manchmal, die sie da, nicht eine imaginäre, sondern sie halten ja eine Gerichtsverhandlung ab, aber man sagt, das sind Menschen, die den Tod verdient haben, ja, wir müssen sie töten, es sind natürlich Nazis, was aber sehr eindimensional ist, weil gerade heutzutage alles, was einem nicht gefällt, man ist ja sehr schnell sehr konfrontativ und das wird aber wieder gebrochen, weil weil das Töten ist eben doch keine einfache Angelegenheit und die Figuren leiden, also nicht alle, aber es gibt Figuren, die eben auch unter diesem selbst unter dem Nazis töten, wenn man sagt, wer in einem Genre den Tod verdient hat, dann ist es natürlich der Nazi, aber selbst das geht nicht spurlos an einem vorbei und das finde ich ganz schön, dass das auch in der Serie drin ist. Und jetzt zurück zum Fazit, es gibt einen Twist am Ende, mit dem wir nicht gerechnet haben.
Ich würde sagen, ich habe nicht damit gerechnet.
Gut, okay. Markus, was sagst du bisher? Du guckst weiter?
Auf jeden Fall. Ich finde das auch tatsächlich ganz spannend, dieses Thema, was ja so präsent, zumindest soweit ich an mich Kinofilme oder Serien erinnern kann, noch nicht als Vorlage genommen wurde, dass das nochmal aufgetan wurde. Gerade auch in diesen Zeiten, finde ich durchaus. Und es ist auch gut, dass der unbedingte Wille da von den Juden, die Nazis in den USA zu töten, auch nochmal gebrochen wird durch eigene moralische Skrupel. Das Wichtigste ist jetzt, sage ich mal, was ganz Piesiges ist ja einfach darüber im Gespräch zu bleiben und dass man dieses Thema nicht vergisst. Und das finde ich von daher.
Das hat die Serie auf jeden Fall erreicht.
Ja.
Wir bleiben auf jeden Fall dran. So viel können wir jetzt auf jeden Fall schon mal sagen. Das Serienterzett heute mit Markus und Kaspar zum Thema Hunters. Eine kontroverse Serie, die sich aber auf jeden Fall lohnt. Und man sieht ja, also das ist eine Serie, über die man sprechen kann. Ja, das löst auch so ganz viele Sachen aus. Und man beschäftigt sich mit einigen Themen, die sehr wichtig sind.
Emotional ist man auf jeden Fall dabei. Neu, das catcht einen schon.
Gut, dass ihr dabei wart.
Ja. Immer gern.
Vielen Dank.
Immer gern, wie immer.
Danke, Jungs. Ja, ich habe hier nochmal schnell nachgeguckt. Manchmal, es ist ja wirklich so, man hat manchmal einen Blackout und es geht mir ganz oft so, wenn ich nach Namen gefragt werde, ich bin echt wahnsinnig schlecht mit Namen. Der Schauspieler, den Kaspar eben meinte, ist natürlich Josh Radnor, der den Lonnie Flash spielt in Hunters und den ihr auch kennt aus eben How I Met Your Mother. Da spielt er den Ted Mosby. Bisher hat Amazon noch nicht über das Schicksal von Hunters entschieden, also wie es weitergehen soll. Wird es eine zweite Staffel geben, aber ich gehe mal fest davon aus, weil die erste läuft ja sehr erfolgreich. Und vor 2021, wenn eine zweite gedreht wird, also wie gesagt, es gibt noch kein grünes Licht, wird die garantiert nicht gestreamt. Also die Serie ist viel zu aufwendig, die kann man nicht einfach mal so eben aus dem Ärmel schütteln. David Weil, der ja Showrunner ist von Hunters und der übrigens, das haben wir eben auch noch vergessen, der von den Erinnerungen seiner Großmutter auch zu dieser Serie inspiriert worden ist, die eben auch ihm aus der Nazi-Zeit viele Geschichten erzählt hat, hat gesagt, er habe die Handlung für 5 Staffeln angelegt. Ja, und wenn er Glück hat, wird die zweite eben jetzt gegreenlighted, wie es so schön heißt. Also gibt es grünes Licht, wir hoffen das. Und ja, es soll noch abgedrehter werden und das Ende der ersten Staffel deutet ja auch schon darauf hin, dass da viel Potenzial für noch mehr Abgedrehtheit ist. Was passiert sonst noch bei den Streamern? Am 13. März startet sehr überraschend, finde ich, und unerwartet schnell die 3. Staffel der spanischen Serie Elite, auf die sich auch schon viele freuen. Ja, das war's jetzt auch schon wieder mit Weggesuchtet diese Woche. Habe ich noch irgendwas vergessen? Ich bin heute... Lorraine, hey.
Christian, ich glaub's nicht. Du hast schon wieder vergessen, dass du Tickets für deine Hörer hast.
Ja, genau, Doppeltickets. wir haben Doppeltickets diese Woche und du hast noch Bücher mitgebracht. Ne? Wir haben Doppeltickets für Narziss und Goldmund mit Janis Niewöhner und Sabine Tambrea. Und für alle, die jetzt sagen, ich gehe da nicht rein, ohne das Buch von Hermann Hesse nochmal vorher gelesen zu haben.
Habe ich hier in meinen Händen.
Menschen, die sich gewissenhaft darauf vorbereiten wollen und so sollte man ja auch nur ins Kino gehen, für die gibt es das Buch noch oben drauf. Also Doppeltickets, Narziss und Goldmund und das Buch. Und das verschenke ich wie üblich unter radiohamburg.de. Und ich wollte gerade sagen, überall, wo es Podcasts gibt, das stimmt natürlich überhaupt nicht. Aber also reinklicken bei radiohamburg.de und einloggen. Und Lorraine, was bleibt uns noch übrig? Wir wünschen allen glücklichen Beschenken viel Spaß im Kino, ne?
Absolut, ja. Das wird super.
Hast du das Buch mal gelesen?
Nein.
Ich auch nicht. Ich gebe es ganz ehrlich zu.
Ich habe es aber gerade gesehen und dachte mir, könnte man mal lesen, wenn du das vergisst, ne? Dann wäre irgendwer, der das eventuell später gewinnt, traurig.
Alle werden glücklich sein, dass du daran gedacht hast. Vielen Dank.
Sehr gut.
Tschüss.